Ja, ich freue mich auf dieses Thema von der Sehnsucht des Aufatmens. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute geht, was Sie für einen Tag hatten. Mich spricht dieses Thema selber sehr an. Und vor allen Dingen auch gerade in den letzten 2 Wochen. Wir haben nämlich, ich habe heute nicht nur diesen Vortrag, sondern wir haben heute Morgen erlebt, wie unser erstes Kind geheiratet hat im Standesamt. Ja. Und wir hatten eine kleine Familienfeier mit Mittagessen und Kaffeetrinken bei uns. Und jetzt darf ich hier sein. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, wie sehr ich die letzten 2 Wochen mit diesem Thema gehadert habe, gekämpft habe und es live erlebt habe. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich habe mich einfach nicht getraut abzusagen, nachdem ich im letzten Jahr erkrankt bin und wirklich nicht kommen konnte. Wir hatten im Januar telefoniert, weil unser Sohn heiratet und unsere jetzige Schwiegertochter heiraten eigentlich nächste Woche erst richtig kirchlich. Aber wie das mit dem Standesamt so ist und den Terminen, kam im Januar raus, der 19. Und auch das hat mich im Moment in Stress versetzt. Aber die haben dann gesagt: Mama, bleib ganz ruhig, wir machen nur bis Kaffee trinken und dann kannst du gehen. Und somit bin ich hier und freue mich. Nur, dass Sie wissen, ein Thema, was auch mich immer wieder beschäftigt. Aber zum Einstieg habe ich Ihnen eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte von einer jungen Frau, die einen stressigen Vormittag hatte und dann am Nachmittag denkt: Ich habe ja mal gehört, ich soll mir immer wieder Ruhe gönnen. Also schalte ich mal die Kaffeemaschine an und lass mir einen Kaffee raus, setz mich einfach hin und tu mal nix. Gerade als der Kaffee fertig ist, klingelt das Telefon. Und als sie gerade ans Telefon möchte, kommt die kleine Tochter aus dem Kinderzimmer gerannt und schreit: Pipi, Pipi! Natürlich freut sich die Mama darüber, dass die Windeln jetzt gerade weg sind. Und es heißt nun, keine Zeit zu verlieren. Die Hose muss schnell geöffnet werden. Dennoch macht die Kleine keine Anstalten, alleine auf die Toilette zu gehen, obwohl sie das eigentlich könnte. Nein, die Mama muss mit. Und das bringt sie auch deutlich zum Ausdruck. Nicht nur, dass das Telefon unaufhaltsam weiter klingelt, nein, nun klingelt es auch noch an der Tür. Wo soll sie jetzt zuerst hingehen? Auf die Toilette, ans Telefon oder gar an die Tür? Oh, Hilfe! Kommt etwa Besuch? Eigentlich hatte ich doch keinen Besuch oder habe ich da schon wieder was vergessen? Ach, egal, ich entscheide mich fürs Telefon, denkt sie. Sie meldet sich freundlich, versucht in Ruhe ihren Namen zu sagen und im Hintergrund hört sie die Stimme des ältesten Sohnes. Mama, wo hast du meine Klaviernoten gelassen? Da sie aber kein Klavier spielt, hat sie sicherlich auch nicht die Noten irgendwo entwendet. Die kleine Tochter will immer noch nicht allein auf die Toilette, also wird der Telefonhörer und das Ohr geklemmt und die Tochter auf die Toilette gesetzt. Nun kommt der jüngste Sohn dazu. Er vermisst sein Puzzleteil und die Mama soll helfen, es zu suchen. Ja, mit dem eingeklemmten Telefonhörer verlässt sie nun die Toilette und da begegnet ihr der älteste Sohn, recht wütend, weil die Mama immer noch nicht beim Klaviernotensuchen geholfen hat. Inzwischen klingelt es das zweite Mal an der Tür, während von oben die Große lautstark nach Hilfe ruft, Fragen zu Mathe. Entschuldigend legt sie nun den Telefonhörer kurz ab, geht zur Tür, öffnet, gefolgt von der Jüngsten, die immer nun noch lautstärker verkündigt, dass die Hose ja auch noch geschlossen werden muss. Im Gefolge des jüngeren und älteren Sohnes, die ebenfalls ihre Anliegen nonstop und lautstark kundtun. Die Tür ist offen, davor steht jemand von der Sozialeinrichtung und möchte diverse Utensilien verkaufen. Nach einem mehrminütigen Vortrag, während die Kinder sich nicht ruhig verhalten haben, ist die Große inzwischen auch da. Die Mutter versucht, dankend freundlich abzulehnen und möchte sich gerne verabschieden. Doch das war viel schwerer als gedacht. Neue Artikel wurden hervorgeholt und dabei sozialer Druck auf die junge Frau aufgebaut. Die Mutter platzt schier innerlich. Das Telefon immer noch in Gedanken an der Telefonstelle. 4 nervenaufreibende Kinder im Hintergrund, die sich unmöglich benehmen, und ein sozialer Verkäufer, der nun schon beleidigend und ausfallen wird, weil die Frau ja nichts kaufen möchte. Endlich schafft sie es, das Gespräch freundlich, aber bestimmt zu beenden, schließt die Tür und widmet sich gleich halbherzig dem Anruf, um einer neuen Anfrage zuzustimmen, weil sie die Kraft nicht hatte, um Nein zu sagen. Anschließend galt die Aufmerksamkeit den Kindern. Das Klavierheft wurde gefunden, es lag noch in der Klaviertasche. Auch das Puzzleteil wurde gefunden, es lag nur unterm Tisch. Und gleich danach wurden die Matheaufgaben bewältigt, auch wenn die Mutter dabei schon etwas genervt war. Endlich, eine halbe Stunde später, völlig genervt, setzt sie sich an den Küchentisch und trinkt ihren kalten Kaffee. Dabei fragt sie sich ernsthaft, warum man als Mutter eigentlich so schnell genervt ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Vielleicht denken Sie alles ein bisschen übertrieben. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist eine wahre Geschichte, die ich persönlich vor vielen Jahren erlebt habe und irgendwie mal aufgeschrieben habe. Und zufällig in meiner Vorbereitung ist es mir die in die Hände gefallen. Und ich kann mich genau an die Situation zurückerinnern, wie stressig es war. Und ich hinterher dachte, nur das bisschen Haushalt, sollte ich das denn nicht endlich mal schaffen, zu erledigen? Was läuft bei mir verkehrt? Warum schaffe ich das alles nicht? Und warum bin ich so schnell genervt? Ja, huch, jetzt ist mein Vortrag weg. Ich bin damit aber nicht alleine mit solchen Gedanken. Im letzten Jahr gab es eine repräsentative Umfrage von einer Krankenkasse im Dezember 2023, wo mehr als die Hälfte aller Frauen angaben, dass sie häufig oder sehr häufig gestresst sind. 53 Frauen gaben an, dass sie dieses Phänomen erleben. Auch Männer wurden befragt und die sind anscheinend deutlich weniger gestresst. Nur 37% der Männer gaben an, häufig oder sehr häufig gestresst zu sein. Der Maßstab dafür, ob man häufig oder sehr häufig gestresst ist, ist allerdings immer individuell zu sehen. Weil jede Frau ist individuell. Und ich kenne Frauen, die haben einen Termin in der Woche und sind dadurch schon so gestresst. Und andere haben 5 Termine und sind nicht gestresst am Tag. Also kann man das gar nicht vergleichen. Wichtig ist, dass man das einfach weiß. Wir Frauen vergleichen uns ja so gerne. Das fing schon bei Eva im Garten Eden an. 100.000 Früchte gab es, aber Satan kam in Form der Schlange und sagte, guck mal, die Frucht, die wäre doch auch noch schön. Und sie verglich und dachte, ja, die werde ich auch gern haben. Und ich glaube, dass da schon auch ein Stück in uns Frauen drin ist. Was habe ich nicht? Und wir vergleichen uns. Und das gilt auch beim Gestresstsein. Jede Frau hat ihr individuelles Stresslevel und sollte darum wissen und dann auch damit umgehen. Da kommen wir aber noch zu. Der Hauptgrund, warum Frauen gestresst sind. Was glauben Sie, warum sind 53% der Frauen, die befragt wurden, sind häufig oder sehr häufig gestresst? Was könnte der Hauptgrund dafür sein? Einfach mal eine Idee.
Ich mache zu viel gleichzeitig.
Zu viel gleichzeitig, ja. Mhm. Sehr gut, das war der Hauptgrund. 59% der Frauen gaben an, sie haben zu hohe Maßstäbe an sich selber oder auch an andere, also zum Beispiel an die Kinder, ja, so ein Klavierspielen, Sport machen, Küche aufräumen, Schularbeiten machen und so weiter. Und diese hohen Ansprüche an uns oder an die Menschen in unserem Umfeld stressen uns. Und als ich darüber nachgedacht habe, kam mir folgendes Bild in den Sinn. Das ist im Münstertal, das habe ich selber mal geschossen, dieses Bild. Und genau in solchen Stresssituationen hole ich mir oft so Bilder vor und denke, einfach nur mal Zeit für mich. Meine Ansprüche runterfahren, die Ansprüche an meine Kinder runterfahren, nur mal hinsetzen, ausruhen, mich an den grünen Wiesen erfreuen, dem Bach, den Rauschen des Baches zu folgen, die Sonne zu genießen oder auch dem Vogelgezwitscher im Frühjahr zu hören. Und als ich mir so dieses Bild in meiner Vorbereitung angeschaut habe, hat mich dieses Bild zu etwas gebracht, was Sie alle kennen. Und zwar der Psalm 23. Ich möchte heute meinen Vortrag anhand dieses Psalmes durchgehen, weil er uns auch dazu ganz viel sagen kann, zur Ruhe zu kommen, zum Durchatmen. Vielen ist dieser Psalm bekannt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln. Kann ich das wirklich sagen, wenn ich gestresst bin? Mir mangelt es oft an Kraft, an Ressourcen, Ideen, Gesundheit, aber vor allem an Zeit oder an allem. Und ich möchte Ihnen aufzeigen, dass es unheimlich wichtig ist, wenn man gestresst ist, erstmal innezuhalten und sich zu fragen, wo ist denn eigentlich der Mangel? Weil ansonsten macht man immer weiter. Um eine Ursache zu bekämpfen, muss ich die Ursache wissen. Ich muss wissen, was ist denn mein Mangel? Jetzt reicht es für mich heute Abend nicht, auf alle Gebiete, wo Mangel sein könnte, einzugehen. Und deshalb habe ich mir nur ein Mangel rausgeholt. Und Sie ahnen es vielleicht schon, über den ich sprechen möchte. Es ist der Mangel an Zeit. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich habe oft das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit. Dabei haben wir alle 24 Stunden pro Tag, an dem wir leben. Jeder. Das ist das Einzige, was auf dieser Welt gerecht verteilt worden ist. Ob ich in Afrika lebe oder hier, alle haben 24 Stunden pro Tag, an dem wir leben. Und trotzdem haben wir das Gefühl, die Zeit geht immer schneller dahin. Die Zeit rast. Und ich fragte mich, ist das wirklich nur ein Gefühl oder ist das wirklich so? Ich bin heute das erste Mal Schwiegermutter geworden. Und wir haben dann auch so eine Dia-Serie geholt. Da war er doch gerade eine Minute geboren. Und jetzt sagt er am Standesamt, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, unglaublich. Aber da ist es nicht nur ein Gefühl, sondern es ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Man kann nämlich das Lebenstempo messen. Wie schnell gehe ich? Wie pünktlich bin ich? Wie pünktlich sind die Uhren an den öffentlichen Gebäuden? Wie schnell erledige ich die Arbeit? Und wie hoch ist meine Gehgeschwindigkeit? Anhand dieser Faktoren wurden Untersuchungen in 31 Ländern durchgeführt. Und Sie ahnen es schon, Deutschland steht natürlich ganz oben im Lebenstempo. Ganz unten stehen die Länder aus Südamerika. Ja, da ist es heißer, da macht man mittags Siesta. Unsere Tochter hat so ein Jahr im Ausland gelebt, auf einer Bibelschule und dann im Kinderheim in Costa Rica und Peru. Und die ist eine Schafferin, so eine richtig schwäbische Frau. Und die ist hier irre geworden, die heißt Priscilla und die haben immer zu ihr gesagt, tranquilla, Priscilla, tranquilla. Die hat gesagt, Mama, ich bin hier durchgedreht, immer tranquilla, tranquilla. Aber das war ihre Lebensart, wie die Menschen in Peru gelebt haben. Wir sind einfach schneller. Wir hier in Deutschland packen einfach generell viel zu viel Zeit in unseren Leben hinein. Und das ist wie mit dem Kofferpacken. Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Koffer packen. Ich neige leider dazu, entgegen meinem Mann, immer viel zu viel einzupacken. Ja, für warme Tage, für kalte Momente, für schöne Momente, für relaxte Momente, dann will ich auch noch Sport machen. Und Schuhe. Ich könnte immer 5, 6 Paar Schuhe mitnehmen. Weil ich immer denke, dann habe ich das Kleid, dann bräuchte ich das und für die Sport das und so. Ja. Generell packe ich zu viel ein. Und das ist symbolhaft. Jemand hat mal gesagt, wer viel in seinen Koffer packt, der packt auch viel in sein Leben. Also auf mich trifft es zu. Vielleicht ist es bei Ihnen anders. Und ich habe eine Schwägerin, mit denen sind wir auch öfters unterwegs. Ich bewundere immer, wie die denn zu zweit mit einem kleinen Köfferchen unterwegs sind. Die schaffen das. Bei mir ist es irgendwie nicht so. Ich kann mich noch erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, Da konnte man so schön aus dem Fenster gucken und gegenüber waren so Wohnhäuser. Ich bin in Berlin groß geworden, es waren so 3 Stockwerke hoch. Und es gab immer 3 Personen, die haben immer so ab kurz nach 9, so bis so Mittag, 11, 11:30 aus dem Fenster geguckt. 2 Frauen und ein Mann. Immer. Und ich habe dann mal wirklich nachgegoogelt und ob Sie es glauben oder nicht, was ich gefunden habe. Vor 50 Jahren war in Deutschland die liebste Freizeitbeschäftigung, aus dem Fenster zu schauen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch noch kennen. Also ich habe es nie getan. Aber ist ja auch ganz logisch, vor 50 Jahren gab es Fernsehen, noch nicht mal in jedem Haushalt, ich bin ohne Fernseher groß geworden. Und da gab es 3 Programme, die ab Nachmittag irgendwann begonnen haben. 16 Uhr und ansonsten war so dieses Sendepause-Bild, ja. Und dann haben die Leute einfach rausgeguckt und haben, wenn jemand vorbeigegangen ist, miteinander geredet. Ich bin vor 2 Jahren in diese Straße gefahren und habe gedacht, ich muss mal gucken, ob, natürlich dem, die nicht mehr, ob noch irgendjemand aus dem Fenster guckt. Kein Mensch hat mehr aus dem Fenster geguckt. Warum? Weil wir einfach heute so digital unterwegs sind. Wo wir heute hingucken, ist ins Fenster-Window zum Beispiel, ja? Unser Smartphone immer dabei, neueste Nachrichten, neueste Informationen. Wir sind ständig piep. Die Nachrichten ploppen auf, die Mails müssen gescheckt werden, Informationen. Und dadurch ist unser Gehirn im Dauerstress, weil wir merken das gar nicht wirklich. Wir müssen das ja irgendwo auch verarbeiten. Und wir sind eigentlich so geschaffen, dass wir viel leisten können, aber auch viel Ruhe brauchen. Und deshalb war, als Gott uns geschaffen hat, die erste Aufgabe, weiß das jemand, was war die erste Aufgabe der Menschen? Wie? Luft holen, ja. Er hat sie am 6. Tag geschaffen und am 7. Tag, also am 1. Tag, wo sie mal so richtig hätten loslegen können, sagte Gott, ihr sollt ruhen von euren Werken. Und das soll ein heiliges Gebot sein. Unsere erste Aufgabe war, als Menschen zu ruhen und auf Gott zu hören und mit ihm in Kontakt, in Gemeinschaft untereinander zu kommen. Es war unsere Hauptaufgabe, die erste, zu ruhen. Wie weit sind wir davon unterwegs? Und wenn Sie heute Abend mal in Ihr Handy schauen, dann schauen Sie doch mal, wie viele Stunden waren Sie heute digital unterwegs? Natürlich haben Sie vielleicht Mails checken müssen und haben Nachrichten beantworten müssen. Aber wie viele Stunden, Minuten waren Sie auf digitalen Seiten unterwegs? Weil es so einfach ist, sich zu berieseln zu lassen. Und man hat mehr Kontakt in den sozialen Medien, als dass ich mich nochmal irgendwo ans Fenster stelle und vielleicht mit meiner Nachbarin spreche oder Sonstiges. Und deshalb sind wir oft wirklich im Stress. Auch schlafen viele gar nicht mehr so gut. Warum? Weil wenn man, gibt es Untersuchungen zu, 1,5 Stunden bevor man zu Bett geht, noch viel digital ist. Das Blaulicht hemmt die Melatoninproduktion unseres Körpers. Und dadurch können wir schwerer einschlafen. Und wenn ich abends vorm Einschlafen noch geschwind die Nachrichten checke, dann lese ich von Krieg, Geschrei und vielem Schlechten. Und das nehme ich natürlich mit, das verarbeite ich im Unterbewusstsein und kann dadurch viel schlechter schlafen. Auch die intimen Beziehungen, gibt es auch Untersuchungen zu, haben nachgelassen. Wer viel in der Ehe digital unterwegs ist, jeder für sich, findet auch als Mann und Frau weniger zusammen. Ist ein Fakt. Sie können sich selber fragen, ob es bei Ihnen so ist oder nicht. Ich bin ja Ehe- und Familienberaterin, von daher kommen so Themen bei mir auch. Ja, also wir alle haben irgendwo Mangel. Und ich frage Sie jetzt einfach, was ist momentan Ihr größter Mangel? Beantworten Sie das für sich selber. Denn nur wer den Mangel auch erstmal feststellt, der kann dann auch einfach weitergehen, um zu überlegen, was sind denn die Maßnahmen, um diesem Mangel Abhilfe zu schaffen. Vielleicht einfach mal das Digitale abends vorher ausschalten. Also ich habe einen Sperrbildschirm ab 21.30 Uhr. Ist der da? Und dann komme ich nicht mehr ran, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir gut tut. Ich versuche auch am Wochenende keine Geschäftsmails zu machen und auch sonstiges nicht. Und ich bin dadurch deutlich entspannter geworden. Ja, kommen wir zum nächsten Vers des Psalm 23, nachdem wir unseren Mangel festgestellt haben, dass wir Mangel haben. Da steht in Vers 2, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Vom Mangel zur Erquickung. Und genau das ist, was wir brauchen. In Stresssituationen brauchen wir Dinge, die uns gut tun, damit wir aus dem Mangel herauskommen. Und die Dinge, die einem gut tun, sind ganz individuell und unterschiedlich. Die eine braucht vielleicht einen Kaffee, die andere ein Stück Schokolade, raus in die Natur, die Freundin anrufen, ein gutes Buch oder was auch immer. Wer Mangel hat oder dadurch auch Stress hat, sollte innehalten und eine Maßnahme einleiten, um diesen Stress abzufedern. Und dazu gibt es drei unterschiedliche Möglichkeitsebenen, Bereiche, wo das gelingen kann. Da gibt es erstens körperliche Aktivität, zweitens soziale Aktivität und drittens eine geistlich-seelische Aktivität. Wer Mangel hat, wer Überforderung empfindet, wer Stress hat, muss dafür sorgen, dass es grüne Auen und frische Wasser kommen, um diesen Stress zu entstressen. Was könnte eine körperliche Aktivität sein? Zum Beispiel Sport. Habe ich sehr früh kennengelernt, in stressigen Situationen regelmäßig Sport zu machen. Und oft habe ich dann gedacht, ach, ich will gar nicht joggen gehen. Aber durch das Joggen bin ich in eine Entspannung hineingekommen. Es war ein großes Aufraffen, aber wenn ich dann ein wenig Sport mache, raus in die Natur gehe, weiß ich, komme ich mit meinem Stresslevel runter, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit hätte. Aber so regelmäßig feste Zeiten helfen mir. Manche machen Entspannungsübungen, manche gehen einfach nur raus in die Natur. Oder, was auch ganz wichtig ist, ausreichenden Schlaf. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viel Schlaf Sie brauchen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ich komme ja aus dem Bäcker-Konditor-Handwerk und das ist mir in die Wiege mitgegeben. Ich komme mit wenig Schlaf aus. 5 Stunden reichen mir, am Wochenende ein bisschen mehr. Mein Mann braucht viel mehr Schlaf. Aber wenn es dauerhaft unter 5 Stunden ist, dann steigt mein Stresspegel unheimlich schnell. Und deshalb sollen Sie sich heute Abend auch mal fragen, wie viele Stunden Schlaf brauche ich, um ausgeschlafen zu sein? Und dann können Sie ja ausrechnen, wenn Sie morgens aufstehen, wann Sie spätestens abends ins Bett gehen sollten. Und sorgen Sie für sich, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen. Der zweite Bereich, soziale Aktivitäten. Eine Freundin treffen. Ich habe eine sehr gute Freundin, da kann ich ganz offen sein. Und die kann ich mal geschwind auch eine WhatsApp schreiben und sagen, denk an mich, ich bin so gestresst. Und die ruft mich dann an und sagt, so, 2 Minuten hinsetzen, was stresst dich so? Und ich kann das aussprechen. Und im Aussprechen geht es mir schon besser. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht meinem Hobby nachgehe. Einfach mal sagen, nähen, häkeln, stricken. Also ich habe das in der Corona-Zeit geliebt, mal wieder handwerklich was tun. Was habe ich auch einfach handwerklich gemacht, weil es echt entstresst hat. Es kann aber auch ein gutes Essen sein, Schokolade gönnen, eine schöne Tasse Kaffee und da den Austausch mit Freunden. Und der dritte Bereich ist der geistlich-seelische Bereich. Einfach mal innehalten, anhalten, sich ein weißes Blatt Papier nehmen und mal alles aufschreiben, was stresst mich? Welche Punkte sind noch in meinem ganzen Unterbewusstsein, die ich gar nicht mehr mit so viel Bällen jongliere und irgendwie haben kann? Und oft denke ich dann, ich habe jetzt keine Zeit, mich 5 Minuten hinzusetzen und das zu sortieren. Und mein Mann ermutigt mich dann oft und sagt, so, setz dich jetzt hin, nimm dir ein Blatt Papier, schreib mal alles auf, was dich drückt. Und es hilft mir dann darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig, was ist dringlich und was ist wichtig und dringlich. Bei mir geht es manchmal so, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss den Vortrag noch fertig vorbereiten oder die PowerPoint-Präsentation, dann mache ich 100.000 andere Dinge. Dann stelle ich erst nochmal Wäsche an, dann rufe ich den nochmal an und jenen und dies. Und dann denke ich, oh liebe Zeit, ich schaffe gar nichts mehr. Deshalb Moment hinsetzen und einfach mal sortieren. Es kann aber auch sein, dass man einfach was liest, vielleicht eine Kurzgeschichte. Ich greife dann oft zu meiner Bibel, denke über die Texte nach, meditiere und denke, Gott, ich brauche jetzt einfach einen Psalm, der mir jetzt einfach hilft. Schlag einfach die Bibel auf und oft passt es wie die Faust aufs Auge. Es kann auch Gebet sein, einfach Moment hinsetzen, Gott einfach die Last abgeben. Und bei manchen ist es die gute Musik. Und Sie sehen hier, dass alle drei Bereiche das Dasein betrifft, mit dem wir erschaffen worden sind. Geist, Seele und Leib. Und ich möchte Sie heute Abend einladen, in Gedanken Ihren Notfallkoffer zu packen. Für Stresssituationen. Ich denke, viele von Ihnen sind hier sicherlich auch mal Mutter geworden. Und da ist es ja so, dass man mindestens 6 Wochen vorher eigentlich so einen Koffer packt, dass wenn die Fruchtblase platzt oder die Wehen plötzlich einsetzen, dass man diesen Koffer schnappt und dann mit allen wichtigen Utensilien ins Krankenhaus geht. Und genau dieses Bild können Sie auch für Stresssituationen machen. Was können Sie denn in diesen Notfallkoffer hineinpacken? Und Sie sollen sich heute Abend jeder für sich aus allen Bereichen einen Punkt ausdenken, bedenken, der Ihnen, wenn Sie morgen wieder in Stress fallen, vielleicht mitnehmen aus diesem im Gedanken Stresskoffer. Da haben wir zuerst das Körperliche. Was tut Ihnen gut? Ist es Sport, Entspannungsübungen, raus in die Natur zu gehen, Schlaf, auch Essen körperlich? Was tut Ihnen gut? Was tun Sie für Ihren Körper, wenn Sie gestresst sind? Was nehmen Sie sich damit? Und wenn Sie in Stress sind, holen Sie das heraus aus Ihrem Notfallkoffer und setzen es einfach um. Meine Kinder wissen darum, dass mir auch in solchen Situationen ein Raumwechsel gut tut. Und wenn dann viel gestresst ist, die Kinder kennen das, dass das auch bei mir ist, dann sagt gerade der eine oft zu mir, Mama, nimmt mich so liebevoll an, jetzt mal raus. Einmal um Block laufen, das dauert keine 5 Minuten. Und ich komme verändert wieder. Das weiß ich einfach, dass mir das in Stresssituationen gut tut. Raumwechsel. Zweitens, was für den Geist sorgen. Dieses Aufschreiben habe ich Ihnen schon gesagt, wie gut es mir tut. Ich weiß nicht, wie Sie strukturiert sind, aber vielleicht tut Ihnen das auch gut. Und jeder hat irgendwo einen Zettel und einen Stift und kann das einfach mal machen. Manchen hilft es vielleicht auch einfach, den Stress mit einer Freundin zu besprechen. Und das ist auch ein biblisches Prinzip. Alle Dinge, die laut ausgesprochen werden, haben gar nicht mehr so viel Macht über uns. Also, wenn Sie quasi jemanden erzählen, warum und weshalb Sie gestresst sind, geht Ihr Stresslevel schon runter, weil Sie es vom Unterbewusstsein rausholen und aussprechen. Da passiert was in unserem Gehirn. Genau, deshalb habe ich auch aufgeschrieben, die Dinge laut aussprechen. Manchmal ist bei mir gerade keiner mehr daheim, weil die Kinder fliegen ja so langsam mehr oder weniger aus. Und dann mache ich es einfach, dass ich manchmal das laut sage, ich bin so gestresst. Und dann zähle ich auf, warum. Und es tut mir irgendwie gut. Dann ist es aus dem Unterbewusstsein einfach ausgesprochen. Und ich merke, wie ich es ein Stück weit dann auch loslassen kann. Ja, Raumwechsel habe ich schon gesagt, fortgehen. Und für die Seele lesen, vielleicht die Bibel lesen, über Texte nachdenken. Manchmal tut es auch ganz gut, einfach, deshalb mache ich auch manchmal, ins Handy eingeben, den Witz des Tages. Humor hilft auch, unheimlich aus Stress herauszukommen. Lesen Sie sich doch einfach einen Witz mal durch. So einfach. Oder erinnern sich, welchen Witz kenne ich noch? Mit Humor kann man Stress gut überwinden. Oder gehen Sie in Ihr stilles Kämmerlein, beten Sie, reden Sie mit Gott, klagen Sie es Gott an. Und übrigens, Gott kann man richtig laut anklagen. Die Bibel fordert uns sogar dafür auf. Die ganzen Klagelieder, die Psalmen. Gott hält unser Klagen aus. Er hält auch unser Schimpfen aus, unsere Unzufriedenheit. Klagen Sie es Gott, das ist gut aufgehoben. Oder machen Sie sich eine schöne Musik, rein und hören Sie Musik. Das sind alles Sachen, die wir in Stresssituationen aus unserem Notfallkoffer herausholen können. Und ich hoffe, Sie haben jetzt was hineingepackt, sodass Sie es bei der nächsten Stresssituation einfach rausholen können. Was in Stresssituationen auch immer noch hilft, ist, wenn man sein eigenes Grundbedürfnis kennt und dafür sorgt. Wer von Ihnen kennt denn sein Grundbedürfnis? Hände hoch. Genau, also so ungefähr wissen wir das alle. Hat es jemand bei Ihnen in der Schule gelernt, was so die Grundbedürfnisse sind? Nein, keiner hat es gelernt. So ungefähr ahnen wir das. Es ist immer so, wenn Sie Stress haben, haben Sie ihn deshalb, weil Ihr Grundbedürfnis nicht bedient ist. Sonst haben Sie keinen Stress. Ich erzähle Ihnen jetzt ein Beispiel aus meinem Leben. Und zwar habe ich ein Grundbedürfnis nach Ordnung. Das heißt nicht, dass bei uns immer alles picobello ist, aber ich habe ein Grundbedürfnis an Ordnung. Ich kann zum Beispiel nicht einschlafen, wenn die Schranktür offen steht. Ich kann mich nicht vorbereiten, wenn mein Schreibtisch chaotisch ist. Auch meine Bibel morgens lesen und alles ist unordentlich, fällt mir unheimlich schwer. Und wenn ich aus dem Urlaub komme, habe ich immer 2 Tage Stress, weil bis die Grundordnung wieder mit Wäsche waschen und so alles geregelt ist. Ja? Das wusste ich immer. Aber wir hatten in unserer Familie wiederkehrend sehr stressige Situationen, immer dann, wenn wir Besuch eingeladen haben. Und ich habe das strukturiert eingekauft, vorgekocht und so weiter. Und dann kamen die 4 Kinder und jeder ließ was liegen, spielte am Handy rum, mein Mann räumte noch irgendwas um und ich bin explodiert. Was sonst nicht meine Art ist. Aber da bin ich jedes Mal explodiert, bin laut geworden, unfair geworden, bis mein Mann eines Tages gesagt hat, du Esther, dann laden wir einfach keinen Besuch mehr ein. Und ich war zu der Zeit in meinem Fernstudium als Paarberaterin und da kam dann dran das mit den Grundbedürfnissen und ich musste ausarbeiten, was mein Grundbedürfnis ist und ich entdeckte wieder neu, ist Ordnung. Und dann mussten wir auch mit eigenen Dingen kommen und ich erzählte, dass ich da immer so ausflippe und dann hat die gesagt, ist ja logisch, weil ihr Grundbedürfnis, wenn sie alles so strukturiert haben und dann kommen die Kinder und sie wissen, jetzt ist wieder alles unordentlich und der Besuch kommt, ist es für sie Stress pur. Ich kam zurück von diesem Wochenende, habe das mit meinen Kindern erklärt, habe gesagt, das ist mein Grundbedürfnis, wir haben herausgefunden, was jeder für Grundbedürfnisse hat. Und die Kinder haben Verständnis gehabt. Beim nächsten Mal hat der Sohn gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, Mama, geh mal raus, ich räume jetzt die Geschirrspülmaschine aus. Weil ich einfach so offen war und gesagt habe, es tut mir leid, ich will auch nicht zu Unrecht werden. Und ich kann Ihnen sagen, heute hatten wir 20 Leute da und ich war nicht gestresst, weil ich dir meine Kinder auch einfach bitte und sage, bitte unterstützt mich. Und das funktioniert. Und so ist es auch spannend herauszufinden, was Ihre Grundbedürfnisse sind. Und da, wo Sie gestresst sind, wird immer Ihr Grundbedürfnis nicht erfüllt. Oh, was packen Sie in den Koffer rein? Ja, ich hoffe, das haben Sie jetzt gemacht. Wir gehen weiter im Psalm 23. Jetzt ist er eins zu weit gegangen, Entschuldigung. Er erquicket meine Seele. Genau, das passt zu diesen Grundbedürfnissen, die in Stresssituationen einfach nicht erquickt sind. Und deshalb ist es gut, wenn Sie Ihre Grundbedürfnisse kennen, damit Sie auch wissen, wie Sie Ihr Leben wieder neu erquicken können und was Sie brauchen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Finstere Täler, Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Keiner möchte sie, aber unser Leben beginnt schon mit einer Krise. Eine Geburt ist eine Krise für ein Kind, durch diesen engen Geburtskanal zu kommen. Die nächste Krise ist im Trotzalter, dann kommt die Pubertätskrise, die jugendliche Krise, die Jungerwachsenenkrise. Jemand hat mal gesagt, wir haben mindestens 9 Krisen in unserem Leben und die Krisen sind dazu da, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Resilienzen bilden und so weiter. Ohne Krisen wäre keine Entwicklung möglich. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass in jeder Krise auch eine große Chance steckt, nämlich was Gutes rauszumachen. Das ist ein großes Potenzial und eine Weiterentwicklung in den einzelnen Herausforderungen. Das, was mich mit 13 gestresst hat, stresst mich heute nicht mehr. Und das, was mich in der Trotzphase meiner Kinder gestresst hat, ich habe noch keine Enkel, aber wenn die mal kommen, wird mich das nicht stressen, weil es sind ja nicht meine und da bin ich drüber hinweg. Aber wenn ich in so einer Krise mittendrin stecke, dann ist es gut, jemanden an der Seite zu haben, der mir etwas geben kann, damit ich getrost weitergeben kann, jemand Größeres an der Seite habe. Und die Ressourcen, die hier genannt sind, ist, dass Gott an meiner Seite ist und sein Stecken und Stab stützen mich. Was ist denn eigentlich Stecken und Stab? Ich habe mir da Gedanken gemacht, wofür steht es? Denn in meinem Alltag kommt Stecken und Stab eigentlich nicht vor. Der Stecken ist ein Stab mit einem Metallhaken oft am Ende. Der ist auch länger als der Stab. Und mit diesen Stecken kann der Hirte die Herde lenken. Er kann auch einzelne Tiere wieder zurückziehen mit diesem Haken und kann sie zurückholen, wenn ein Schaf ausschert oder einen falschen Weg ist. Aber mit diesem Stecken, weil vorne ist Metall oft dran, kann er auch wilde Tiere abwehren. Wir lesen das auch in der Bibel, David hat mit Bären, Löwen gekämpft und so weiter. Und er hat da sicherlich seinen Stecken zu eingesetzt. Zwei Funktionen hat dieser Stecken. Einmal, um wieder auf den richtigen Weg zu führen oder zurückzukommen. Und auf der anderen Seite mich vor dem Bösen zu schützen. Und das finde ich ein tolles Bild. Wenn Gott an meiner Seite ist, das ist doch entspannend, dass er mich durch die Krise auch wieder auf den richtigen Weg führt. Oder dass er das Böse auch abwehrt, was mich vielleicht übermannen will. Mich hat dieses Bild getröstet. Der Stab dagegen ist ein Zeichen auch vom Urtextwort her wie ein Zepter. Das steht für Autorität. Aber es ist nicht nur Autorität, sondern es ist für den Hirten auch zum Abstützen da. Wenn der so an so einem Abhang steht, der ja oft auch steil ist, dann kann er sich darauf stützen und auch einfach mal ruhen. Das gibt ihm Sicherheit und Festigkeit. Und mir hat mal jemand erklärt, dass früher die Hirten auf ihrem Stab immer eingeritzt haben, wenn sie etwas Besonderes und auch Schweres erlebt haben. Wenn sie ein Tier, wenn ein Wolf kam und das überwunden haben, sodass nicht die Schafe gerissen wurden, dann haben sie ein Zeichen in ihrem Stab eingeritzt, damit sie das nicht vergessen. Und ein erfahrener Hirte hatte ganz viele Zeichen auf seinem Stab. Und ich denke manchmal, der junge David, der gegen Goliath gekämpft hatte, der hatte vielleicht auch so einen Hirtenstab, wo ganz viel schon eingeritzt war und er wusste, mit meinem Gott kann ich auch den Goliath bekämpfen, den großen Riesen, die große Krise, weil er ihm vertrauen konnte. Und so kann es auch uns gehen, wenn wir Krisen haben und danach vielleicht einfach mal aufschreiben, was hat uns geholfen, was hat mich weitergebracht, wie durfte ich das überwinden. Das hilft, wenn man so ein kleines Tagebuch oder so hat, das mal wieder nachzulesen. Und das sind dann Ressourcen, die wir haben, die wir dann auch nutzen können, wenn wir wieder in einer Krise sind. Der Psalm geht weiter mit Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ist es nicht ein Widerspruch, einen Tisch gedeckt zu bekommen, mitten in der Krise, im Angesicht meiner Feinde? Und dann mein Haupt geölt, mein Haupt wird geölt, das ist was Königliches, und mir wird voll eingeschenkt. Manche Übersetzungen sagen, es fließt über. Also mitten in der Krise von Feinden umgeben, und der David, der diesen Psalm geschrieben hat, der war oft von Feinden bedrängt und auf der Flucht. Und der schreibt diesen Psalm, weil er wusste, mitten im größten Stress, mitten in der größten Not, dann, wenn es am dunkelsten ist, dann kommt oft die Hilfe. Dann geht der erste Stern auf, der die Dämmerung ankündigt, der Morgenstern. Dann kommt endlich Licht am Ende des dunklen Tunnels und der lang erwartete Lichtschein kommt. Immer dann, wenn es am schlimmsten ist, kommt der Durchbruch und der Sieg. Das ist wissenschaftlich sogar bewiesen. Unternehmen, die oft ganz, ganz schwere Zeiten haben, erleben danach oft einen Durchbruch und werden zu Weltfirmen. Sie können sich mal die Geschichte von Apple durchlesen. Dann werden Sie merken, es war eine ganz schwierige Phase. Einer ist ausgestiegen und was ist heute für ein Unternehmen? Ist ein Prinzip. Jemand hat mal gesagt, Gott kommt nie zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Und das ist ein göttliches Prinzip, dass gerade da, wo mich alles so herausfordert, Gott mir oft am nächsten ist und ich seine Versorgung am besten erleben kann. Ich kann Ihnen sagen, das haben wir auf vielfältige Art und Weise erlebt. Wir haben schon viele Krisen in unserem Leben gehabt, ob die Firma abgebrannt ist, ob das Kind todkrank ist. Und dort haben wir oft erlebt, wie Gott für uns sorgt, obwohl die Umstände nicht toll waren, wie er uns Gutes tut. Wir sehen hier in diesem 5. Vers beides. Die Herausforderung, die Schwierigkeit und den Überfluss auf der anderen Seite. Beides ist da und es sollte in einer Balance stehen, um nicht unterzugehen. Das ist so eine Lebenswaage. Und sie haben beides immer wieder. Sie haben Lasten und Entlastung. Und nur wenn die Waage ausgeglichen ist, ja, wenn sie Last haben und auch Entlastung, dann haut es sie nicht aus der Kurve. Beides brauchen wir. Deshalb, wenn ich wo eine Last spüre, eine Not, dann muss ich mir überlegen, und wo ist das, was mich entlastet? Wo habe ich Mangel? Und wo kann ich mich nach Überfluss sehnen? Wo kann ich anzapfen in meinem Mangel, damit die Lebensbalance ausgeglichen ist? Wo habe ich Anspannung? Gerade heute, wo ist es? Und wo kann ich die Entspannung von Notfallkoffer aufmachen, Entspannung rausholen? Es ist wie das Einatmen und das Ausatmen. Es muss beides zusammengehören. Wer nur einatmet, der hyperventiliert. Der hat zu viel Sauerstoff und es ist nicht gut. Medizinische Fachpersonal wird es uns hier bestätigen. Ich muss immer wieder ein- und ausatmen. Nur dann stimmt meine Lebensbalance. Und genauso ist es mit meinen Lasten und Entlastungen. Und Sie können sich fragen, da wo Sie jetzt gestresst sind, wo Sie herausgefordert sind, was ist das Gegenteil? Und das sollen Sie angehen und suchen, damit es ausgeglichen ist. Wenn diese Dinge nicht im Gleichgewicht sind, verliere ich meine Balance. Und ich frage mich, was raubt mir denn diese Lebensbalance? Ich selber bin es oft. Durch Missachtung meiner eigenen persönlichen Grenzen. Sie erinnern sich an die Eingangsgeschichte? Ich habe damals zu der Anfrage einfach Ja gesagt, weil ich nicht die Kraft hatte, Nein zu sagen. Völlig bescheuert. Es kann auch mein falscher Perfektionismus sein. Ein falscher Perfektionismus knechtet mich und lässt mich nicht mehr zur Ruhe kommen. Es können auch falsche Vorstellungen sein. Oh nein, das wird eine Katastrophe. Wenn ich jetzt Mathe mit meinem Kind nicht lerne, dann geht die Welt unter. Nein, sie geht nicht unter. Ich habe mir angewöhnt, bei 4 Kindern gibt es oft viele Katastrophen. Vor allen Dingen auch in der Pubertät. Und mein Mann und ich haben uns dann immer gesagt, okay. Und wir hatten wirklich auch Krisen mit unseren Kindern. Geht die Welt jetzt davon unter? Nein. Und wenn die Welt nicht untergeht, dann gibt es einen Morgen. Aber das muss man sich bewusst sagen, weil sonst geht man innerlich unter. Es kann auch sein, dass es durch eigene falsche Glaubenssätze mir diese Balance geraubt wird. Und ich habe auch lange darunter zu kämpfen gehabt. Ich bin so aufgezogen worden, du musst es immer allen recht machen. Das war so das Lebensmotto bei uns. Und es hat mich manchmal schier zerrissen. Wenn ich es dem einen recht mache, kann ich es dem anderen nicht recht machen. Und irgendwann habe ich das erkannt, dass das nicht mein Lebensmotto sein kann, es allen recht zu machen. Ich habe immer noch das Bedürfnis nach Harmonie. Aber ich weiß, dass ich manchmal auch zu Leuten Nein sagen muss, damit ich nicht kaputt gehen kann. Es gibt auch andere falsche Glaubenssätze, die uns vielleicht auch in Kindheitstagen gar nicht gesagt worden sind, aber irgendwo mitgenommen haben. Du wirst nur geliebt, wenn du viel leistest. Und wir müssen mehr arbeiten, mehr tun, um nur das Gefühl zu bekommen, ich bin geliebt. Manche haben diesen Glaubenssatz, ich bin eh nicht so wichtig. Oder streng dich doch noch viel mehr an, dann wird es schon klappen. Und diese falschen Vorstellungen, Glaubenssätze, die bringen mich oft aus der Balance. Und deshalb dürfen Sie sich auch mal fragen, was ist denn mein falscher Glaubenslebenssatzmotto? Wir können nämlich sehr schnell feststellen, wenn wir achtsam mit uns sind, wann wir aus dieser Lebensbalance herausgeraten, durch Körpersignale. Aber oft unterdrücken wir diese Körpersignale. Die Körpersignale sind wie folgendes: Herzrasen, schnell außer Atem kommen, hoher Puls, innere Unruhe, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Magenprobleme, Muskelverspannung, Rückenschmerzen. Und ich habe gelernt, in meinem Körper darauf neu zu achten, wo nehme ich das wahr. Früher habe ich das immer übersehen, es geht noch, es wird schon. Und irgendwann habe ich gemerkt, so geht es nicht weiter. Ich habe dann gelernt, auf meine Körpersignale zu achten. Ich habe plötzlich Migräne bekommen und habe dann beobachtet, wann kriege ich Migräne. Und habe dann gemerkt, immer an Tagen danach, wenn ich davor keine Zeit zum Trinken hatte. Heute trinke ich viel mehr und habe fast gar keine Migräne mehr. Also das war ein typisches auch Körpersignal. Oder wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil ich wach werde, dann weiß ich, irgendwo habe ich zu viel. Und mir ging es die Woche auch so vor 2 Tagen, nachts um 4 wach, nicht mehr schlafen können. Der Vortrag, die Hochzeit, ich habe die Hochzeitstorte gemacht, wird die auch gelingen, schaffe ich das? Ich habe seit 28 Jahren keine Hochzeitstorte mehr gemacht. Wie balanciere ich das alles? Und dann bin ich um 3:45 aufgestanden, aber in der nächsten Nacht habe ich gut geschlafen und heute Nacht habe ich auch gut geschlafen. Und es hat mal jemand gesagt, wenn du 3 Nächte nicht gut schläfst, dann musst du zu jemandem hingehen und mit ihm reden und dieses Körpersignal wahrnehmen. Ich habe eine Nachbarin, die hat es nicht wahrgenommen, obwohl ihr Mann Arzt ist. Und die hat Tage, Wochen, Monate kaum geschlafen. Und die ist einfach durchgedreht. Die musste dann eingeliefert werden in eine Klinik. Und die war lange, lange hat die das aufarbeiten müssen. Und wir sind gute Nachbarn. Und dann habe ich mich einfach gefreut, als sie dann wieder da war und wir haben geredet und sie hat gesagt, wenn du mal in die Wechseljahre kommst und das Schlafverhalten ändert sich, nimm das ernst. Ich habe immer gedacht, ich schaffe das, gar kein Problem. Die hat es nicht ihrem Arzt gesagt, ihr Mann ist Arzt. Sie hat einfach selber damit gekämpft und sich keine Hilfe geholt. Weil das ist ja auch in den Wechseljahren typisch, dass das Schlafverhalten sich ändert. Und deshalb musste sie ganz tief und nach unten. Und ich lade sie ein, vorher wahrzunehmen, wenn sie nicht schlafen können. Eine Nacht, 2, aber spätestens an der 3. Nacht sollten Sie mit jemandem drüber reden, dass Sie wieder in die Balance kommen. Und ich hoffe, Sie nehmen solche Warnsignale an Ihnen wahr, damit Ihre Lebenswaage in der Balance bleibt. Kommen wir zum letzten Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hat David Gutes und Barmherzigkeit immer erfahren? Nein, aber er kannte ein Geheimnis, womit er auch durchs Leben kam. Er kannte das tiefe Geheimnis, das Prinzip der Dankbarkeit, trotz schwieriger Umstände. Vielleicht kennen Sie den Spruch, Danken schützt vor Wanken und Loben bringt nach oben. Das ist eine alte Lebensweise. Nur wer gelernt hat zu danken, lässt sich nicht mehr von den Unzulänglichkeiten des Lebens runterziehen. Und das Prinzip der Dankbarkeit hat mich selber mal aus einer tiefen Phase der inneren Not herausgeholt. Unsere jüngste Tochter hat mit 18 Monaten Diabetes bekommen, Typ 1. Sie war irgendwie wesensverändert. Ich war beim Kinderarzt nicht erkannt. Und dann geht das ja sehr schnell. Sie war komplett vergiftet. Die Nieren haben schon nicht mehr versagt. Und wir sind dann notfallmäßig ins Krankenhaus. Und die Chance, dass sie das überlebt, war 50-50. Es wurde dann, die Gemeinde hat die Nacht für sie gebetet. Sie hat es überlebt. Und wir sind auch relativ gut damit zurechtgekommen. Und Gott hat viel Gnade gegeben. Und dann hat sie mit 7 Jahren noch zusätzlich Zöliakie bekommen. Und wenn man Zöliakie bekommt, darf man ja kein Gluten, kein Weizen, keine Getreidesorten essen. Das ist gar nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass der gesamte Stoffwechsel völlig außer Rand und Band ist und dass auch der Zucker nicht mehr einstellbar ist und sie uns ständig umgekippt ist und sie manchmal einmal war sie über 8 Stunden lang ohnmächtig und kam nicht mehr wieder und hatte ganz schlechte Prognosen. Und ich kann Ihnen sagen, ich hatte 3 Monate so eine Not. Ich habe auch Gott nicht mehr verstanden. Ich habe ihn angeklagt, ich habe geschrien. Dann irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, Gott, dann nimm das Kind, ich kann nicht mehr. So weit war ich. Und ich konnte auch nachts nicht mehr schlafen, weil diese Not mich so gedrückt hat. Und dann hat ein Arzt, der uns medizinisch auch nicht helfen konnte, der gläubig war, gesagt, Sie können jetzt nur noch anfangen zu danken. Und ich, wie bitte? Ja, Sie haben doch Gott jetzt schon seit Monaten die Not geklagt. Ich verstehe es auch nicht. Ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Aber Gott wird damit was vorhaben. Fangen Sie ihn an zu danken. Und ich sagte, wie bitte? Dann hat er mir einen kleinen Timer gegeben, den ich in die Hosentasche tun konnte und er hat alle 10 Minuten vibriert. Und meine Aufgabe war es, alle 10 Minuten für 3 Dinge Danke zu sagen. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Dann hat er gesagt, gucken Sie aus dem Fenster, der Himmel ist blau. Wollen Sie nicht dafür danken, dass heute die Sonne scheint? Und da fliegt gerade eine Möwe vorbei. Vielleicht ist es ein Zeichen der Hoffnung. Und haben Sie heute Morgen Kaffee getrunken?
Ja, habe ich.
Dann danken Sie für einen Kaffee. Und ich bin auf dieses Experiment, mein Mann und ich haben es dann gemeinsam gemacht und ich kann Ihnen sagen, nach 3 Tagen ging es mir besser. Ich habe das 4 Wochen lang gemacht. Die medizinische Situation unserer Tochter hat sich nicht verändert. Aber ich habe nicht nur noch die Not gesehen, sondern ich habe gesehen, worüber ich mich auch freuen kann. Und das hat wirklich in meinem Leben was verändert. Und ich habe in meiner Beratung schon vielen diesen Tipp gegeben. Und ich könnte die schönsten Geschichten erzählen, wie sich nicht immer die äußeren Umstände verändert haben, aber innerlich den Blick von der Schwierigkeit weg zu dem, was auch noch gut ist. Weil selbst an Regentagen können Sie noch was Gutes empfinden. Ist doch schön, dass unsere Regentonnen heute wieder aufgefüllt worden sind und dass der Grundwasserspiegel wieder hochgekommen ist. Können wir nicht Danke sagen? Regen bringt Segen. Die Wissenschaftler nennen dieses Danken sogar als Teflon-Effekt. Da gibt es Untersuchungen dafür. Der Wissenschaftler Alan Barton von der Universität in Georgia hat gesagt, Stress, erhöhte Erwartungen und andere Alltagsnöte bleiben an uns und unseren Beziehungen einfach nicht haften und hängen, wenn wir einander regelmäßig danken. Probieren Sie das einfach mal aus, wenn Sie in einer stressigen Phase sind, zu danken, alle 10 Minuten. Man kann sich auch so einen Timer auf dem Handy stellen. Und ich frage Sie, wie dankbar leben Sie? Anhand des 23. Psalms habe ich Ihnen nun viele Hilfestellungen mitgegeben, um wieder neu durchzuatmen. Aber ich möchte noch einen ganz wichtigen, existenziellen Punkt beleuchten. Und dieser Punkt ist entscheidend wichtig. David hat diesen Psalm geschrieben und er hat geschrieben, der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte. Diese ganzen Anweisungen konnte David sagen, weil er wusste, es ist nicht ein Hirte, es ist mein Hirte. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, das ist ein Mann oder es ist mein Mann. Es ist ein Auto oder es ist mein Auto. Merken Sie den Unterschied? Aus ein und mein hat immer was mit Persönlichem zu tun. Und David hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Deshalb konnte er sagen, mein Hirte. Und deshalb konnte er auch sagen, mir wird nichts mangeln. Ich habe diesen Psalm für Sie hier aufgeschrieben. Alles, was lila ist, ist quasi Gott. Er weidet mich, er führt mich, seines Namens willen. Das ist alles, was Gott uns geben möchte. Das ist unheimlich viel. Aber er kann es uns nur geben, wenn wir in einer Beziehung miteinander leben. Sie sehen dort das Grüne, das bin ich. Und nur weil David wusste, dass Gott nicht nur ein guter Hirte ist, sondern sein guter Hirte, konnte er das sagen. Und im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus selber von sich gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und Jesus möchte, dass wir nicht nur sagen, er ist ein guter Hirte, sondern Jesus möchte zu uns eine persönliche Beziehung haben, dass wir sagen können, er ist mein guter Hirte. Und damit es überhaupt möglich ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können, das, was uns getrennt hat, was uns von Gott trennt, ist ja unsere Schuld, unsere Sünde. Und die haben wir alle in Gedanken, in Worten und so weiter. Aber Gott hat es so viel kosten lassen, dass er seinen einzig geliebten Sohn gab, der stellvertretend als Opfer am Kreuz gestorben ist. Das, was wir an Karfreitag gedenken und an Ostern feiern, die Auferstehung. Und es ist wie ein Geschenk, was er jeden anbietet, aber nicht jeder nimmt es an. Und der dieses Geschenk der Vergebung annimmt, der kann sagen, mein guter Hirte. Und ich möchte Sie heute Abend einladen, sich zu fragen, wenn ich diesen Psalm lese, kann ich wirklich sagen, Gott ist mein Hirte oder ist er ein Hirte? Haben Sie eine persönliche, lebendige Beziehung zu diesem Gott? Ich möchte Sie einladen, ich habe hinten Ihnen Bibeln mitgebracht. Das sind diese kleinen Gideon-Bibeln. Die dürfen Sie gerne mitnehmen. Vorne finden Sie dort Stichpunkte zu Leid, Freude, Stress, finden die Bibelstelle und auch die Seitenzahl. Aber was besonders ich hinten wunderbar finde, ist, wie anhand von Bibelversen erklärt wird, wie ich eine persönliche Beziehung zu diesem Gott eingehen kann, über Jesus Christus. Dass Gottes Liebe so groß ist, dass es eine Frage der Schuld gibt, aber auch das Angebot Gottes und dass er mich annehmen möchte. Sogar ein Gebet, was man einfach beten kann. Gott, ich habe erkannt, in meinem Leben ist was zwischen dir und mir und ich danke dir, dass du mir vergeben möchtest und dass du mich einlädst, zu dir zu kommen. Kann man sogar seinen Namen, Unterschrift reinmachen. Und ich habe das mit 15 Jahren gemacht, ganz unprofessionell. Ich habe gemerkt, Gott spricht mich an und er will mein Hirte werden. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich das Richtige ist oder nicht. Und dann habe ich einfach nur ehrlich zu Gott gebetet. Okay, wenn es dich gibt, dann übergebe ich dir jetzt mein Leben, nehme die Vergebung an. Aber wenn ich merke, es ist nichts, bin ich weg. Und Gott hat dieses Gebet ernst genommen. Mein Herz ist mit Freude, Friede erfüllt worden und ich habe es nie bereut. Man muss nicht so ein perfektes Gebet hier sprechen, sondern man muss es nur ernst meinen und sagen, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dir folgen. Aber vielleicht sagen sie, ich weiß gar nicht, ob ich das will und ob es Gott überhaupt gibt. Dann machen sie daraus ein Gebet. Sagen sie, Gott, ich will dich erleben, gibt's dich? Ich will dich kennenlernen. Und ich garantiere ihnen, Gott wird antworten. Ich lade sie dazu ein. Und ja, dieses einfach auszuprobieren. Das sind nochmal meine 4 Punkte, die ich heute versucht habe, Ihnen zu vermitteln. Wo ist Ihr größter Mangel? Was erquickt dich? Wo? Welche Ressourcen ziehst du aus deinem Notfallkoffer? Wie sieht deine Lebensbalance aus? Und die wichtige Frage zum Schluss, ist der Herr dein Hirte? Oder ein Hirte. Und das kann nur jede für sich selber beantworten. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du selber unser guter Hirte sein möchtest. Dass du uns in allen Lebenslagen neu erquicken und stärken möchtest, weil du uns kennst und weil du weißt, was wir am besten brauchen. Danke, Herr Jesus, dass du alles am Kreuz vollbracht hast, damit ich mit dir überhaupt in einer persönlichen Beziehung leben kann. Und nun bete ich für dich und wünsche dir die Gewissheit, ja, dass du erfährst, dass es Gott wirklich gibt, welcher jeden Tag und jede Stunde in deinem Leben bei dir sein möchte. Ich wünsche dir die Erkenntnis, dass Gott jedes Hindernis deines Lebens zu neuen Möglichkeiten bringen kann, um daran zu wachsen und ihn zu erfahren. Ich wünsche dir die innere göttliche Gelassenheit, die auch in den Stürmen des Lebens dir Geborgenheit schenkt. Und ich wünsche dir immer wieder friedevolle Zeiten, in der du die Hektik des Lebens, die unnötige Unruhe hinter dir lassen kannst und zur Ruhe kommst. Und ich wünsche dir die dankbare Freude, neu in den kleinen Dingen des Lebens zu entdecken und dich dankbar daran zu erfreuen und dich zu stärken. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du sagen kannst, ja, der Herr ist mein Hirte. So segne dich der gütige Gott in und durch Jesus Christus. Amen. Jesus lädt dich ein. Heute kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.